Liebe Geschwister und liebe Besucher, das Thema lautet: Wohin driftet Europa? Der erste Teil, die politische Frage, wohin driftet Europa? Und der zweite Teil, die geistlich-prophetische Sicht über Europa. Also im ersten Teil wird es jetzt ganz politisch zugehen, ich hoffe, das stört niemand. Ja. Und im zweiten Teil dann von der biblischen Prophetie her, die Einordnung Europas. Wohin driftet Europa? Kommt die Diktatur Europa? Kommt eine Verfolgung bibeltreuer Christen? Manche meinen ja, nur Russland sei die Diktatur oder überhaupt Russland sei eine Diktatur. Aber die EU, die wird hier bei uns im Westen in den besten Farben dargestellt, in der Presse, in der Politik. Wir werden uns jetzt mit der unbequemen Frage beschäftigen, ob nicht gerade die EU, die Europäische Union, in großer Gefahr steht, sich zu einer Diktatur zu entwickeln. Ich werde hier versuchen, mich kurz zu halten. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde im ersten Teil und möchte Folgendes sagen. Ja, nach meiner Meinung steht die Europäische Union in dieser Gefahr, sich zu einer Diktatur zu entwickeln. Folgende 10 Punkte am Anfang. Erstens, nur in den wenigsten Ländern wurde die Bevölkerung gefragt, ob sie sich der EU anschließen will. Zweitens, alle wesentlichen Entscheidungen in der Europäischen Union werden zentralisiert, und zwar in Brüssel, nicht in Straßburg, hauptsächlich in Brüssel, wo die Exekutive, die Kommission sitzt. Drittens, die Bevölkerung in den einzelnen Ländern und die nationalen Parlamente haben kaum Möglichkeiten, auf die laufende europäische Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Gelegentliche Wahlen und das mit hohen Hürden verbundene Petitionsrecht können daran nur wenig ändern. Soweit ich weiß, brauchen wir etwa 1 Million Stimmen für eine Petition in der Europäischen Union. Viertens, die EU hat sich in allen entscheidenden Bereichen von Politik, Wirtschaft und Justiz de facto eine Totalermächtigung eingeräumt. Fünftens, die Bundesrepublik Deutschland wie auch andere Staaten büßen ihre Souveränität immer mehr ein. Und sechstens, das Recht der einzelnen Staaten wird immer mehr von Europarecht verdrängt. Über 80 oder vielleicht inzwischen sogar schon 90% der Entscheidungen fallen nicht mehr in Berlin, sondern in Brüssel oder letztendlich in Washington. Das ist noch eine andere Frage, was viele bewegt. Oder in New York auch bei der UNO. Das ist auch nochmal im zweiten Teil dann wichtig. Siebtens, das Bundesverfassungsgericht als höchstes deutsches Gericht muss seine entscheidenden Kompetenzen auch immer mehr an den Europäischen Gerichtshof abgeben. Das ist ja schon die übergeordnete Instanz. Achtens, überrascht vielleicht manche, aber zurzeit verstehen wir besser, warum das so ist, die EU erstrebt Aufrüstung und eine Europaarmee. Neuntens, und das betrifft uns Christen besonders, die EU-Politik kann insbesondere durch ihre Nichtdiskriminierungsklausel eine Einschränkung der Meinungs- und Predigtfreiheit zur Folge haben. Und zehntens, die Präambel und die Grundwertedefinition des EU-Verfassungsvertrags stehen in wesentlichen Punkten im Gegensatz zum christlichen Glauben und könnten, besonders im Blick auf die Nichtdiskriminierungsklausel, eine Christenverfolgung in Europa herbeiführen. Zurzeit auch schon in England, wo jetzt auch eine christliche Schule geschlossen werden soll, weil sie sich streng an die Bibel halten möchte. Gerade vor einer Woche hat uns ein Schulrektor aus England besucht und hat uns das aus erster Hand berichtet. Als Christen wünschen wir uns natürlich Frieden in Europa, eine gute Zusammenarbeit zwischen den europäischen Völkern. Aber ich persönlich und ich denke auch die meisten von uns wehren sich gegen eine Europäische Union, wie sie sich jetzt entwickelt hat, mit ihrer Zentralisierung, ihrer Entdemokratisierung, der Einschränkung von Freiheitsrechten, einschließlich der Meinungsfreiheit und Predigtfreiheit für Christen. Vor allem wenden wir uns gegen ein Europa ohne Gott. Ich werde das noch zitieren. Hier entsteht eine Mammutinstitution, ein Superstaat ohne wirkliche Freiheit der Einzelnen und auch ohne Freiheit der einzelnen Staaten. Siehe jetzt auch Griechenland, die ganzen Entwicklungen. Und ich persönlich hoffe jeden Tag, dass die Griechen endlich austreten, damit sie wieder auf die Beine kommen. Aber inzwischen sind sie ja so weit heruntergewirtschaftet worden, dass da kaum noch was zu retten ist, menschlich gesehen. Wünschenswert wäre nicht diese Mammutinstitution, sondern ein Staatenbund gleichberechtigter Staaten mit Freiheit der Einzelstaaten und auch der Bürgerinnen und Bürger. Die Zusammenarbeit sollte sich auf das wirklich Notwendige beschränken, nach dem Subsidiaritätsprinzip, dass also alles, was im Einzelstaat verabschiedet werden kann, auch dort verabschiedet werden sollte. Und nur wenn es wirklich europaweite Dinge betrifft, vielleicht ökologische Zusammenhänge und Ähnliches, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn dann man zusammenarbeitet. Ich persönlich bin übrigens überhaupt kein Freund von Dachverbänden, sei es politisch oder sei es auch religiös, kirchlich oder evangelikal, weil da haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht, dass eben die Unterwanderung im christlichen Bereich auch von oben herkommt, von diesen ganzen Dachverbänden. Statt Zentralismus wäre wünschenswert ein dezentrales Netz voneinander unabhängiger, aber freundschaftlich verbundener Staaten und genauso auch auf dem Gemeindegebiet ein dezentrales Netz unabhängiger bibeltreuer Gemeinden ohne Dachverband, ohne Papst, ohne Generalsekretär, ohne irgendwelche Leute, die von oben her schon freimaurisch unterwandert sind und dann bis in die einzelnen Gemeinden und Gemeinschaften hin den freimaurischen Rotariergeist oder Ähnliches hineintragen. Ich nenne es hier keine Namen, aber wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wen ich meine. Nun, liebe Geschwister, wie war das denn mit dem EU-Beitritt? Es wurde nur eine Volksabstimmung gemacht in Irland und meines Wissens dann auch noch in Norwegen, Schweiz. Die haben dagegen gestimmt, Norwegen und Schweiz, sind bis heute noch nicht in der Europäischen Union. Aber wie war es in Frankreich und in Niederlande? Ich kann mich noch gut erinnern, 2005 haben Frankreich und Niederlande die EU-Verfassung, hieß es damals noch, mehrheitlich abgelehnt. Ich hatte damals gerade einen Predigtdienst in Bochum und der Prediger und ich, wir saßen abends vor dem Radio und haben uns gefreut und gedankt, dass das alles noch ein bisschen aufgehalten wird, diese antichristliche Zusammenballung, werde ich im zweiten Teil erklären. Und das neue Römische Reich, ja, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber was hat man dann gemacht? Man hat es nicht mehr Verfassung genannt, sondern Reformvertrag. Und darüber musste man die Franzosen und Niederländer nicht abstimmen lassen. Und hat es dann einfach am 1. Dezember 2009 in Lissabon durchgewunken. Lissaboner Vertrag, Reformvertrag heißt das jetzt. Ist also keine Verfassung offiziell, aber de facto doch. Aber man musste nicht mehr diese problematischen Völker in Frankreich und Holland befragen. In Deutschland weiß ich auch nicht, wie die Abstimmung ausgegangen wäre. Inzwischen sowieso wachen viele auf, gerade hier im Osten. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Man muss zwischen den Zeilen hören. Nun, liebe Geschwister, der Jurist Professor Schachtschneider hat damals, 2005, er hat ja übrigens geklagt gegen diese ganzen EU-Verträge, schon bei Maastricht, die Maastrichter Union und so weiter. Aber es wurde immer wieder abgeschmettert. Er hat geschrieben im Jahr 2008, die Abstimmung der Iren, die haben auch abgestimmt, und zwar beim ersten Mal dagegen, beim zweiten Mal dafür. Warum? Man hat großen wirtschaftlichen Druck auf sie ausgeübt. Und Schachtschneider als Jurist schreibt, die Abstimmung der Iren war ein Akt der Freiheit, der für alle Völker der EU das Recht verteidigt hat. Jetzt entrüstet sich die politische Klasse über die Iren, die Nein zum Vertrag von Lissabon gesagt haben und beweist ihre Verachtung der Menschen und Völker. Schon der erneute Vertragsschluss nach dem Scheitern des Verfassungsvertrags im Jahr 2005 in Frankreich und den Niederlanden war demokratisch ein Skandal. Solange nicht alle Völker über die schicksalhafte Entwicklung der Union zum Großstaat abstimmen dürfen, leben wir in obrigkeitlichen Parteienstaaten, nicht in demokratischen Republiken, die Gemeinwesen der Freiheit und des Rechts sein wollen und sollen. Und er sagte geradezu prophetisch damals voraus, 2008 ist das hier zitiert aus Zeitfragen online, er sagte, man wird die Iren erneut zwingen abzustimmen. So kam es ja dann, genau. Schon daraus, sagt Schachtschneider, muss der Widerspruch gegen die Unterdrückung durch die Eurokraten aufrechterhalten bleiben, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Wahlen, durch Prozesse. Zitat Ende. So dieser Jurist. Nun, in Deutschland kennen wir den Volksentscheid auf Bundesebene bisher nicht. Ich persönlich würde es mir wünschen, obwohl natürlich die Mehrheit der Bevölkerung nicht christlich eingestellt ist, aber man müsste eine gleichberechtigte Informationsarbeit zulassen über eine unabhängige, freie Presse, die es leider auch überwiegend nicht mehr gibt. Und dann hätten die Bürger wenigstens die Möglichkeit, sich zu entscheiden aufgrund von Fakten. Es geht ja diesen Dingen auch um Fakten, nicht? Zum Beispiel Einschränkung der Meinungsfreiheit und solche Dinge. Sind auch viele Nichtchristen sehr allergisch, wenn sie merken, dass da was läuft. Jedenfalls inzwischen hat man das aufgerichtet und ich bin kein Ökonom, sondern Theologe. Allein, aber nach meiner Meinung, allein schon wirtschaftlich kann das nicht zusammenhalten. Ton und Eisen gemischt, ich komme darauf im zweiten Teil, ja, das bricht auseinander, Nord- und Südstaaten. Es ist wirtschaftlich zu unterschiedlich. Jetzt will man ja im Osten auch immer noch mehr Völker reinholen. Also schon rein wirtschaftlich, ökonomisch kann das eben nur schwierig sein. Natürlich will man dann die Schweiz hereinholen. Warum? Weil die auch immer noch relativ reich ist, um die anderen Staaten zu sanieren. So viel nur als ökonomischer Hinweis. Aber solange die Schweizer noch ihre Volksabstimmung haben, ist es schwierig. Die Regierung in der Schweiz, überwiegend, die wäre schon längst schon beigetreten, aber das Volk stellt sich eben dummerweise noch dagegen, ja, um es mal so zu sagen. Das ist eben Pech, ne? Uns fragt man schon gar nicht. Ja, jetzt möchte ich aber mehr auf die inhaltlichen Fragen eingehen, warum wir als Christen diese Sachen kritisch sehen, zumindest ich denke viele von euch auch. Und zwar, wenn wir vergleichen unser deutsches Grundgesetz und die europäische Verfassung, nenne ich es jetzt mal, oder Reformvertrag, ist ja nur ein Begriff, dann sehen wir schon gravierende Unterschiede. Das deutsche Grundgesetz wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet und da sind durchaus christlich-ethische Grundwerte eingeflossen damals, nach diesem schrecklichen Krieg. Und so heißt es ja in der Präambel des Grundgesetzes, ich zitiere, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Gott sucht man im Reformvertrag der EU vergeblich. Das ist uns ja sicherlich bekannt. Und dann finden sich die Artikel 2 bis 20, ich zitiere kurz draus, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit des Glaubens, Artikel 4 Grundgesetz, Freiheit des Gewissens, Freiheit der religiösen, des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich, Glaubensfreiheit. Und Artikel 5, die Meinungsfreiheit, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und besonders auch Artikel 6, welcher ist das?
Erziehung der Kinder.
Ehe und Familie, ja, in die Richtung. Da heißt es bis jetzt noch, das wollen Sie auch wohl ändern irgendwann jetzt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Und da ist eindeutig gewesen, gemeint gewesen bisher von den Gründungsvätern unseres Staates, die Ehe zwischen Mann und Frau. An eine Homo-Ehe oder ähnliches hat damals mit Sicherheit keiner gedacht, als sie das formuliert haben. Und dann auch wichtig, Artikel 16.2, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Ich komme noch nachher kurz auf den europäischen Haftbefehl. Da ist es auch ganz hilfreich, dieser Punkt, dass das noch drin steht. Und Artikel 20, viele kennen das gar nicht, da steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Alle Staatsgewalt geht von der Regierung aus, nein, geht vom Volke aus. Wir sind das Volk, ja, steht in Artikel 20, geht vom Volke aus. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Und dann heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ihr solltet vielleicht mal das Grundgesetz nochmal lesen, solange es nicht verändert ist. Dieser Widerstand ist natürlich für uns Christen ein friedlicher Widerstand. Ja, durch Petitionen, Leserbriefe, vielleicht auch Demonstrationen. Aber es sollte da friedlich zugehen. Auch Appell an die Politiker. Ja, nun aber die EU-Verfassung ohne Gott. Da heißt es in der Präambel, und das ist mit freimaurischer Handschrift geschrieben, vor allem von dem französischen früheren Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing, Hochgrad Freimaurer, da haben sie formuliert, schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas. Kulturell, wunderbar, ich bin auch für schöne Kunst, ja, von mir aus. Und dann aber religiös und humanistisch. Was heißt religiös? Ist der christliche Glaube eine Religion? Eigentlich nicht, nur wenn man es jetzt soziologisch einordnen will, neben Islam und Judentum und so. Aber in Wirklichkeit ist es die Offenbarung Gottes und der Heilsweg Gottes in Jesus Christus, dass er uns erlöst hat von Sünde, Tod und Teufel am Kreuz auf Golgatha. Es ist die wirkliche, einzigartige und einzige Gottesoffenbarung. Und das wird hier mit eingeordnet unter religiös, aber im Grunde ist es dann gar nicht enthalten, weil der biblische christliche Glaube ist gar nicht enthalten in dem Begriff religiös. Kommt also gar nicht vor im neuen Europa. Kann auch nicht vorkommen, wenn man das prophetisch sieht. Religion kann zum Beispiel der Satanismus auch sein und alles mögliche andere, aber nicht der biblisch-christliche Glaube. Ist uns das bewusst? Und das humanistische Erbe. Das ist natürlich die freimaurische Handschrift. Der Humanismus ist der Todfeind des Christentums, wenn ich es mal so sagen darf. Das ist so verwechselnd ähnlich. Tue Gutes, tue Recht und scheue niemand, ja, und so weiter. Aber früher hieß es noch, fürchte Gott, tue Recht und scheue niemand. Heute heißt es noch, tue Recht und scheue niemand. Und irgendwann heißt es nur noch, scheue niemand. Dann sind wir völlig im antichristlichen Anarchismus angekommen. Aber der Antichrist wird sich dann an die Spitze setzen, wenn das Chaos so groß geworden ist. Also der Humanismus, das Loblied auf den großen Menschen, der sich selber erlöst, der selber das Weltfriedensreich schafft, das ist genau das Gegenteil von dem tausendjährigen Friedensreich, was unser Herr Jesus Christus aufrichten wird, nach der endzeitlichen Schlacht von Harmagedon und der Besiegung des Antichristen und des falschen Propheten. Das ist Humanismus. Natürlich, wir wollen auch Gutes tun, aber aus dem Glauben heraus an Jesus Christus ist etwas ganz anderes. Die guten Werke haben ihren Platz aufgrund des Glaubens, dann sind sie auch rettende, in der Verbindung des rettenden Glaubens. Aber durch gute Werke wird niemand vor Gott gerecht, denn sie dienen dann zur Selbstbeweihräucherung, um sich groß zu machen, um einen großen Namen zu haben. Also Humanismus, das kommt ja aus der Aufklärungsphilosophie und damit ist die ganze Bibelkritik verbunden und alles, was damit auch zusammenhängt. Ich kann das jetzt nur erwähnen. Aber jetzt Artikel 2 des Europäischen Reformvertrags, da sind also die Grundwerte der Europäischen Union beschrieben. Da heißt es folgendermaßen: Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, nicht Gleichberechtigung, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Da klingelt schon ein bisschen bei manchen, bei den Formulierungen. Und dann heißt es weiter, diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich auszeichnet durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern. Habt ihr genau hingehört? Das klingt zunächst mal so positiv, aber da steht also nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichheit. Der letzte Punkt, das ist die Gender-Ideologie, auf die ich, so der Herr will und wir leben, morgen Abend eingehe, wo es darum geht, als diese Gender-Ideologie, als die einflussreichste und gefährlichste Ideologie der Gegenwart, wo man sagt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau und alle sexuellen Formen seien tolerierbar und müssen akzeptiert werden und wer das nicht tut, wird ausgegrenzt. Ja, das ist der Mensch der Sünde, der sich auf den Thron Gottes setzt und das ist auch dann der Antichrist am Schluss. Und dann eben natürlich die typisch freimaurischen Begriffe Pluralismus. Also es gibt keine absolute Wahrheit. Jesus, die Wahrheit, das wird abgelehnt. Ja? Pluralismus, auch in den Kirchen, jede Form von Meinung soll toleriert werden, außer die biblische klare Lehre, wie etwa in Bremen bei Pastor Latzel oder anderen. Uns haben sie ja nur noch nicht entdeckt wahrscheinlich. Sind auch hier ziemlich weit weg vom Schuss. Aber natürlich in einer Stadt wie Bremen, ja, ist klar, da muss man dann möglichst diese Leute dort diskriminieren. Ist ja auch eine Diskriminierung von Predigern, die ein klares Wort sagen. Vielleicht war die Wortwahl nicht in allen Punkten so geschickt. Luther hätte aber auch genauso geredet. Ne? Also Luther hätte heute auch keinen Platz mehr in Kirche und Gesellschaft. Man hat bei Luther auch vom Gropian-Stil gesprochen. Aber das müssen wir nicht unbedingt nachmachen. Aber ich sage nur, also Pastor Latzl ist da in guter Gesellschaft. Aber ein solcher Pluralismus, eine solche Meinungsvielfalt wird nicht mehr geduldet. Und Nichtdiskriminierung, da geht es natürlich gerade um die Diskriminierung, Verächtlichmachung von Minderheiten. Und früher war ja auch schon der Schutz von Minderheiten Es fehlte aber noch der Schutz sexueller Orientierungen. Das ist das Neue und darum geht es letztendlich besonders auch. Und natürlich auch das Islam, nicht? Der immer mehr hier die Oberhand gewinnt. Es hat schon jemand gesagt, der Islam gehört zu Deutschland, aber wir fragen uns inzwischen, ob das Christentum noch zu Deutschland gehört. Man gräbt sich selber hier das Grab, auch in unserem Land. Und dann natürlich Toleranzbegriff. Also wir finden hier die Philosophie der Aufklärung, eine absolute Wahrheit, eine Offenbarung Gottes, des biblischen Gottes, des einzigen Gottes, gibt es nicht mehr für diese Menschen. Sie wird aufgelöst durch beliebige Vielfalt und einen falschen Toleranzbegriff mit freimaurischer Handschrift geschrieben. Gut, man kann natürlich sagen, das ist jetzt hier politisch und alle Menschen müssen ja Platz haben in diesem Staatengebilde. Aber wenn man es doch mit dem deutschen Grundgesetz oder anderen Staatsgesetzen vergleicht, von anderen Ländern, auch in der Schweiz, wo ja auch noch die christliche Schweizer Hymne, der Schweizer Psalm ist, dann sehen wir doch den riesigen Unterschied. Und es gibt jetzt auch in der Schweiz, ich weiß nicht, ist ein Schweizer, Schweizerin hier? Ja, ist ein bisschen weit für die Schweizer. Da wollen sie jetzt ja auch diese christliche Hymne abschaffen und wollen es durch irgendetwas humanistisch Allgemeines für alle Religionen Tolerierbares öffnen oder verändern. Und ich ermutige immer, wenn ich in der Schweiz bin, die Geschwister, betet und protestiert auch, wenn sie eure Hymne hier abschaffen wollen. Das ist wie ein Kirchenlied, ja, diese Hymne. Ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber wenn ihr das mal lest, das ist wunderbar. Wird also Gott besungen, der Allmächtige und so weiter. Ja, was ist eigentlich noch zu sagen zu dem Begriff Diskriminierung? Wir wollen ja niemanden verächtlich machen, verleumden, heruntersetzen. Aber wie ist es, wo fängt es an? Wenn ich jetzt eine solche Predigt jetzt hier halten würde, über etwa Römer 1, 1. Korinther 6, wo ja ganz klar steht, ein Mann soll nicht bei einem Mann liegen, wie bei der Frau und so weiter, oder die sexuelle Unzucht ist Sünde vor Gott. Ist das auch schon Diskriminierung? Das ist eine Interpretationsfrage. Wir sagen das ja ganz sachlich, in Liebe, um den betroffenen Menschen zu helfen. Es ist ja ein seelsorgerliches Problem. Aber hier wird ein Politikum draus gemacht, an dem gemessen wird, ob man in das neue Europa passt oder nicht. Und es ist auch ein Grund dieser Kriegstreiberei jetzt, dass Putin, der ja Mitglied der orthodoxen Kirche ist, die da sehr einflussreich ist in Russland, dass er da nicht mitmacht, sondern wie schrecklich solche homosexuellen Paraden verbietet. Ja, das, wie schrecklich sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil ich finde das durchaus gut, dass das dort nicht sich ausbreiten kann. Und sie haben ja auch ein Gesetz verabschiedet, dass Kinder vor diesen Lehren geschützt werden müssen. Finde ich sehr vernünftig. Bei uns ist das Gegenteil. Wir wissen ja, schon von Kindergarten an soll die sexuelle Enthemmung jetzt den unschuldigen und armen Kindern, menschlich gesprochen, beigebracht werden. Und wir können da nur beten, auch für unsere Kinder, und müssen aber auch etwas sagen in Kindergärten und Schulen. Und deshalb will ich da auch morgen Abend euch noch Hilfestellung geben. Also dieser Genderismus, der besonders durch die homosexuellen Bewegung, soll einer der entscheidenden Grundwerte der EU sein, an dem alles andere gemessen wird. Conchita Wurst, das ist ja ein schrecklicher Kunstname eines Mannes aus Österreich. Das sind beide sehr unzüchtige Begriffe für Geschlechtsorgane beider Geschlechter, einmal Spanisch, einmal Deutsch. Dieser Mann, die Zeitungen reden immer nur noch von sie, ja, aber es ist ja ein Mann, ein Transvestit aus Österreich, der wurde ja vom UNO-Generalsekretär empfangen. Ja, die Grundwerte weltweit des antichristlichen Systems der Endzeit. Und ich habe ein Interview dabei mit dem Mann, der das Buch für ihn geschrieben hat, für diesen Wurstmenschen. Der soll jetzt keine Verächtlichmachung sein, er heißt ja ganz anders, von daher trifft es ihn ja gar nicht. Der hat da gesagt, das sei die Leuchtfigur für das neue Europa und er will sich gegen Putin, sagt er jetzt, gegen Putin stellen und ihn stürzen sogar. In diese Richtung soll das gehen. Also wir sehen, was hier am Laufen ist. Und wenn jetzt ich in Russland leben würde, dann würde ich eine andere Presseberichterstattung haben als hier. Was wird da berichtet? Meine Frau kommt ja aus Kasachstan, von daher haben wir schon manchen Einblick, wie es dort wirklich ist. Dort wird berichtet, der dekadente, abgefallene, unzüchtige Westen, ja. Und die Russen schaudern sich davor, vor dem, was hier auch ideologisch vom Westen herkommt. Ich will hier niemanden verletzen, wir sind ja auch hier im Westen, obwohl hier schon ziemlich weit im Osten. Aber es ist traurig und ich habe auch schon manchmal überlegt, ob ich auswandern sollte mit meiner Familie nach Russland oder wo auch immer hin. Aber es wird auf der Erde nicht wirklich einen Zufluchtsort geben, wenn die antichristliche Herrschaft kommt. Es wird dann weltweit sein und es wird wohl auch so sein, dass am Schluss alles in diese Richtung läuft. Es gibt noch gewisse aufhaltende Kräfte und wir wollen auch die orthodoxe Kirche in Russland nicht verklären. Ja, da gibt es viele okkulte Einflüsse. Nicht, dass er mich jetzt falsch versteht. Aber immerhin ist da noch eine gewisse Ethik vorhanden, die bei uns immer mehr abgebaut wird von einflussreichen Kreisen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob die Mehrheit bei uns auch so denkt wie die Presse. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Nein, also hier wahrscheinlich kaum jemand. Und auch, es gibt auch in der Presse Journalisten, aber die dürfen nicht schreiben, was sie vielleicht schreiben würden. Ein Bestseller zurzeit ist ein von Udo Ulfkotte, ein Buch, wie heißt das? Gekaufte Journalisten. Und er war ja selber viele Jahre bei der FAZ und berichtet aus eigener Erfahrung. Also wir wollen auch nicht jetzt alle Journalisten über einen Kamm scheren. Ja, wir müssen differenziert auch denken und wollen niemand Unrecht tun. Aber es ist leider so, dass von einflussreichen Kreisen, etwa auch freimaurerischer Art, vieles gesteuert wird durch, und wodurch? Durch das Geld. Ja, durch das Geld und durch die Macht. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir jemand diskriminieren, sondern wir wollen ja seelsorgerlich, biblisch den Menschen helfen, dass sie zur biblischen Wahrheit kommen, dass die heidnischen Menschen Jesus Christus finden als den einzigen Weg und Lebensbringer und dass die Menschen, die in sexueller Unzucht leben, herausfinden aus ihrer Sünde und Erlösung finden und Erneuerung und ein biblisches, gutes, christliches Leben führen können nach biblischen Maßstäben. Nun möchte ich noch sagen, gleichzeitig zu dieser Pseudotoleranz der EU, in gewisse Richtung ja nur Toleranz, wird für manche überraschend, inzwischen nicht mehr überraschend, eine militärische Aufrüstung betrieben. Und so heißt es bereits 2009 im EU-Reformvertrag, Lissabonner Vertrag, Artikel 42 Absatz 3, die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Stand damals schon drin. Und jetzt wird es offenbar, nicht? Wieder aufgerüstet wird. Mit der Begründung Terrorismusbekämpfung. Wer sind die Terroristen? Natürlich Terroristen, auch, ja, Islam auch, durchaus, ist ja auch begründet. Aber vielleicht auch irgendwann mal, ich sage es mal ganz vorsichtig, Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen, können vielleicht auch irgendwann mal als Terroristen eingestuft werden. Vielleicht auch bibeltreue Christen, die diese Pseudotoleranz nicht mitmachen. Professor Schachtschneider, der Kläger gegen diese Entwicklungen, ein Jurist, ich habe schon zitiert, er spricht hier sogar von einem EU-Ermächtigungsgesetz. Wir wissen ja, wo der Begriff herkommt. Denken wir mal etwa 80 Jahre zurück. Und er bezieht sich hier zum Beispiel auf Artikel 48 Absatz 2 des Reformvertrags. Da steht nämlich Folgendes drin, und das ist Juristendeutsch, man muss hier ganz genau hinhören. Juristen haben ja ungeheure Gaben, genau wie die Theologen, so verklausuliert zu formulieren, dass man alles hineininterpretieren kann. Ja, wenn Theologen Bekenntnisse verändern, dann können die Bibelkritiker und die Bibeltreuen zustimmen. So haben wir es bei manchen Seminaren im evangelikalen Bereich erlebt, wo man dann den Spendern immer noch vormacht, wir sind bibeltreu, aber in Wirklichkeit können auch die Bibelkritiker hier zustimmen und der Staat die Unterstützung geben und so weiter. Das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls in Artikel 48 Absatz 2, da heißt es, die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europäische Parlament oder die Kommission, kann dem Rat Entwürfe zur Änderung der Verträge vorlegen. Diese Entwürfe können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der Union in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben. Diese Entwürfe werden vom Rat, dem Europäischen Rat, übermittelt und den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Zitat Ende. Wer hat das auf Anhieb verstanden? Ja, braucht jetzt euch nicht melden. Warum spricht man hier von Ermächtigungsgesetz? Hier steht, ich habe es bei mir fett geschrieben, eine Ausdehnung der Zuständigkeiten ist hier enthalten. und auch, oder Beschränkung, aber es geht um die Ausdehnung natürlich der Kompetenzen. Und das wird dann den nationalen Parlamenten zur Kenntnis gebracht. Die dürfen es dann erfahren. Also Frau Merkel wird informiert, wenn dann in Brüssel wieder Kompetenzen ausgedehnt wurden. Ja, und dann muss ich jetzt manches weglassen. Es gibt hier eine geteilte Zuständigkeit und absolute Zuständigkeit, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich habe in meinen Schriften die Dinge dargestellt. Ich möchte jetzt aber eingehen auf den europäischen Haftbefehl. Der europäische Haftbefehl EHB ist in der Europäischen Union bereits seit dem Jahr 2005 in Kraft. Er ist, und das ist das Gefährliche, auf 32 extrem schwammig definierte und daher beliebig ausdehnbare Straftatbestände anwendbar. Genauso schwammig formuliert, sodass man es auf alles ausdehnen kann, wenn man will, entsprechend. Diese 32 Straftatbestände sind unter anderem Terrorismus, Umweltkriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Und da haben wir es jetzt. Wie ist es jetzt, wenn ich etwas Kritisches über Islamisierung sage? Bin ich dann schon ein Rassist? Bin ich schon strafbar? Volksverhetzung und was dann alles gleich kommt? Das werden ja dauernd jetzt, das heißt zu Recht oder zu Unrecht, ja? Ich will das nicht im Einzelfall beurteilen, Menschen angeklagt, die etwas Kritisches gesagt haben, gegen Islamisierung zum Beispiel, auch hier gerade in Sachsen, habe ich gehört. Manchmal ist vielleicht die Wortwahl nicht besonders klug oder wie auch immer, aber manchmal haben sie es auch ganz ehrlich und ohne jemanden zu diskriminieren, etwas gesagt, gerade gegen die Islamisierung oder, ja. Ich selber bin übrigens ein Freund von Menschen anderer Hautfarben, um das auch mal klarzustellen. Auch in unserer Gemeinde sind viele aus Russland, aus Kasachstan, aramäische Christen, Rumänendeutsche und so weiter. Die sind alle herzlich willkommen. Aber sie sollen nicht hier fremde Religionen ausbreiten, wenn die Menschen kommen. Ich sehe es als Missionsmöglichkeit, dass wir den Moslems hier das Evangelium sagen. Wollen wir es auch mal so sehen, ja? Versteht ihr? Und allerdings die Islamisierung unserer Gesellschaft, ich denke, das können wir nicht hinnehmen, dass hier also die Scharia eingeführt wird schrittweise, dass es immer mehr eigene Gerichte gibt, wo der Staat nichts dagegen sagt, dass man sogar Sparschweine schon abschaffen wollte bei den Sparkassen, weil das unreine Tiere sind nach islamischem Verständnis, oder das Kreuz oder Weihnachtsfest immer mehr abgehängt wird. Ja, man stellt, ich habe jetzt gehört, man stellt jetzt auch kein Kreuz auf hier in Südfrankreich, wo das Flugzeugunglück war, sondern nur eine Stele im Rücksicht auf alle Religionen, obwohl ja Deutschland und Spanien ja an sich, ich dachte mal, christliche Völker waren, aber schon in meiner Heimatstadt Pforzheim war das so. Als ich noch Student war, gab es schon große Diskussionen. Da ist ein Trümmerberg, wo die Trümmer vom Zweiten Weltkrieg sind. Es wurden ja wie in Dresden innerhalb von 20 Minuten etwa 20.000 Menschen getötet durch die Fliegerangriffe. Aber man konnte sich nicht durchringen, ein Kreuz dort aufzustellen, auf diesem Trümmerberg, der über Pforzheim ragt. So ähnlich wie Dresden, ja, war ja auch zerstört. Sondern man hat nur sich auf drei Stelen, solche Säulen, da geeinigt. Ich habe damals schon einen Leserbrief geschrieben, vielleicht wurde ich deshalb von der Kirche nicht übernommen, unter anderem. Da hatte ich drüber geschrieben, als Student damals, Theologiestudent, Kirche gegen das Kreuz. Ja. Ist klar, dass man dann keine Stelle kriegt, wenn man es schreibt. Aber es war Fakt, weil nämlich auch die Pforzheim ein sehr liberales Pflaster, genau wie in Bremen, da standen wir ziemlich auch allein gegen die ganzen liberalen Pfarrerinnen und Pfarrer, die damals 16 von 19 Gemeinden hatten Kollekte gesammelt für den Kronleuchter in der Moschee. Ja, ja, ist kein, ich erzähle euch hier keine Witze, liebe Geschwister. Das sind alle Schlüsselerlebnisse und wenn man das mal gemerkt hat, weiß man, wie weit die Unterwanderung schon damals fortgeschritten war. Und dann hatte ich den Leserbrief Kirche gegen das Kreuz. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel Autobiografisches hier einfließen lassen, aber das sind einfach Schlüsselerlebnisse. Und heute stehen immer noch diese Stelen, aber keine Kreuze. Der europäische Haftbefehl kann also beliebig gefüllt werden, das wollte ich nur sagen. Je nachdem, wenn jemand angezeigt wird. Es ist große Gnade Gottes, dass ich bisher noch nie eine Anklage bekommen habe wegen meiner Vorträge. Ich weiß, ist das jetzt deutlich, was ich sage? Aber ich will niemanden diskriminieren. Ja? Wir hetzen nicht, wir klären auf und wollen ja auch für Muslime beten, dass sie Jesus Christus nicht nur als Prophet, sondern als Sohn Gottes erkennen. Darum geht es. Er hat die Erlösung vollbracht, auch für sie. Aber sie müssen es erkennen und annehmen. Beim europäischen Haftbefehl ist das Problem, dass eine Straftat nicht nur in dem Land, in dem sie begangen wurde, sondern EU-weit geahndet werden kann. Wenn also zum Beispiel eine Diskriminierung, die ich angeblich ausgesprochen habe, auch nur in einem EU-Land strafbar ist, dann kann ich durch den europäischen Haftbefehl an dieses EU-Land ausgeliefert werden, obwohl meine Äußerung in meinem eigenen Land noch nicht strafbar ist. Ja, möglicherweise kann ich dann sogar für die gleiche Straftat nacheinander in mehreren EU-Ländern verurteilt werden. Gleichzeitig wird mein Vermögen eingezogen, sodass ich auch keinen Anwalt nehmen kann. Für die Auslieferung an einen EU-Staat genügt die bloße Beschuldigung seitens dieses Staates. Beweis, Artikel 67 Absatz 3 im Vertrag über die Arbeitsweise der EU, da heißt es, die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Koordinierung und Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zuständigen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ein Satz, juristischer Satz. Und Artikel 75, da geht es jetzt ums Vermögen. Sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikel 67 in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und damit verbundene Aktivitäten zu verwirklichen, schaffen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen einen Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, deren Eigentümer oder Besitzer natürliche oder juristische Personen, Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten sind. Zitat Ende. Ja, ich muss es einfach ausführlich zitieren, damit ich es auch belege. Ich habe mir hier fett angeschrieben, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen, Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften, Einfrieren von Geldern, finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen. So steht es alles im EU-Reformvertrag. Noch schützt uns das deutsche Gesetz, Grundgesetz, kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Und das hat das Bundesverfassungsgericht nochmal bestätigt. Sonst könnte sein, wir wären schon längst irgendwo, ich weiß nicht, in Dänemark oder schwedischen Gardinen oder wie das da alles heißt. Manche haben schon gesagt, die EU sei ein neuer Archipel Gulag. Das ist natürlich ein sehr hartes Wort. Ja, ich zitiere hier nur. Es ist ja so, dass kritische Äußerungen über den Islam oder unbiblische sexuelle Orientierungen bereits jetzt in Schweden mit bis zu 4 Jahren Haft strafbar sind. In Deutschland strebt man es auch an, aber noch schützend, also dieses Urteil von 2005, der Deutsche darf nicht ans Ausland ausgeliefert werden, wenn die vorgeworfene Tat einen maßgeblichen Inlandsbezug hat. Noch schützt uns das Grundgesetz. Der Herausgeber von Topic, Ulrich Skambrax, kann ich übrigens empfehlen, ist ein wirklich unabhängiger Nachrichtendienst, im Unterschied zu anderen. Ich sage auch nicht mehr jetzt. Aber der Herausgeber von Topic, Ulrich Skambrax, schreibt, die Grundlage jeder modernen Diktatur besteht in der allgemeinen Kriminalisierung ihrer Untertanen. Also zum Verbrecher jemand erklären, Kriminalisierung. Aus dieser Perspektive betrachtet ist es wichtig, darüber nachzudenken, welches Instrument mit dem europäischen Haftbefehl eigentlich geschaffen wurde. Zur Bekämpfung von Terroristen und Kriminellen mag es wirkungsvoll sein und ist deshalb sehr zu begrüßen. Aber mit dem Haftbefehl können auch missliebige EU-Bürger aller Art mit zweifelhaften Anschuldigungen schnell verhaftet und weggeschlossen werden. Gerade der Diskriminierungsvorwurf lässt sich gut dazu instrumentalisieren, also missbrauchen. Zitat Ende, Ulrich Skambrax. Und noch ein Zitat, bevor ich dann zum Ende komme. Ein ehemaliger Bundespräsident, Roman Herzog, vielleicht vielen bekannt, er hat in vielem umgedacht. Er hat selber mitformuliert, bei der EU-Verfassung. Und später ist er einer der schärfsten Kritiker derselben geworden. In der Welt am Sonntag vom 14. Januar 2007 bereits hat er geschrieben, zusammen mit einem anderen Autor, unter der Überschrift: Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Schreibt ein ehemaliger Bundespräsident, und er war auch zugleich Bundesverfassungsgerichtspräsident. Sein Wort hat sicher mehr Gewicht als meines, ja, deshalb möchte ich ihn mal hier zitieren. Die Europäische Union gefährdet die parlamentarische Demokratie in Deutschland. Und nur ein Satz aus diesem langen Artikel in der Zeitung Die Welt. Eine intransparente, also undurchsichtige, komplexe, unüberschaubar, vielfältige und verflochtene Mammutinstitution ist entstanden, die immer weitere Regelungsbereiche und Kompetenzen an sich zieht. Soweit das Zitat. Also wir können hier deutlich, so fürchte ich, die Gefahr einer Diktatur erkennen. Und bereits der Philosoph Immanuel Kant, den ich nicht in allem mag, ja, aber er hatte bereits gewarnt vor dem unkontrollierbaren Großstaat. Notwendig ist natürlich unser Gebet für die Politiker und auch, dass wir uns nicht entmutigen lassen, weiterhin die Wahrheit zu sagen, das Wort Gottes zu verkündigen, solange es Tag ist. Wir sollen uns nicht einschüchtern lassen. Dieser Vortrag in beiden Teilen soll nicht dazu dienen, dass wir jetzt mutlos werden, uns einschüchtern lassen, sondern vielmehr die Häupter erheben, weil wir sehen, dass sich die Erlösung naht. Wir wollen das Wort Gottes verkündigen, wir wollen den Herrn Jesus, den Menschen, lieb und groß machen, dass sie gerettet werden. Und wir wollen auch auf politischer Ebene darauf hinwirken, dass wir schweizerische Demokratie bekommen, sage ich mal, mit Volksabstimmungen, mit Möglichkeiten, sich direkt zu beteiligen, vor Ort, in den Ländern, aber auch bundesweit. Manches hätte vielleicht noch gestoppt werden können. Wir wollen auch beten, dass es noch mehr gläubige Journalisten gibt, dass nicht alles so einseitig berichtet wird. Wir wissen ja, dass die Zahlen von konservativen Demonstranten regelmäßig halbiert oder noch weiter reduziert werden. Und die Zahlen von Antifa-Demonstranten, die werden vervielfältigt in den Zeitungen, durchweg. Ja. Ich war jetzt selber bei 3 Demonstrationen gegen den Bildungsplan Baden-Württemberg dabei. Letztes Mal hat man auf den Menschen gezählt, 2416 Teilnehmer in Stuttgart. Und in der Presse wurde berichtet, ein paar hundert bis maximal 1000, 1500. Also es wird immer sehr stark reduziert oder halbiert oder gedrittelt. Und die anderen, die Antifa-Leute, die dann eine sogenannte Schwulenkundgebung machten auf der sehr frequentierten Königstraße. Wir waren ja abgeschirmt in einem Schlosshof, wo keiner hineinschauen konnte, dass keiner dazukommen sollte, aber die waren also auf der belebten Straße und das waren ja an sich vielleicht nur 100 Leute und da haben sie 500 gezählt, weil ja die Passanten noch gleich mitgezählt wurden. Also so wird hier manipuliert mit Zahlen. Ich will jetzt dieses Wort nicht gebrauchen, was in Dresden immer geschrien wird, will ich jetzt hier nicht sagen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, nach eigenen Erfahrungen, die ich auch oft machen musste. Wir waren mal in Wittenberg, hatten da die 995 Thesen angeschlagen, 1996, und da hatte ich dann gesagt, wir müssen die Sünde hassen und lassen, hatte ich gesagt. Und da stand in der Wittenberger Zeitung, Gassmann rief zum Hass auf. Ja, ja. Ohne Witz, das hat mir jemand geschickt. Ich kriege die Zeitung ja nicht, aber müsst ihr die Sünde hassen, hatte ich gesagt. Ich habe sonst das Wort Hass überhaupt nicht gebraucht. Und schon ist mein Hassprediger, wenn man sagt, wir wollen die Sünde hassen. Seht ihr, wie schnell das geht? Also ich erzähle euch hier keine Märchen, es ist wirklich traurig. Wenn jemand die Wahrheit verdrehen will, dann verdreht er sie auch. Und wir wollen auf jeden Fall ganz strikt auf der Linie der Wahrheit bleiben, uns vom Herrn leiten lassen, durch seinen Heiligen Geist, nichts Falsches sagen, auch unseren Gegnern nichts Falsches unterstellen, was nicht stimmt. Es ist wichtig, dass wir friedlich sind, dass wir sachlich sind, dass wir in der Liebe, aber auch in der Wahrheit argumentieren. Möchte ich jedem von uns mitgeben. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und niemand kommt zum Vater außer durch dich. Schenke auch in unserem Land, auch in Europa, noch die Möglichkeit, und Freiheit, dich zu verkündigen, als den Herrn, dass noch viele gerettet werden. Das ist unser eigentliches und letztes Anliegen und ja, das letztendliche einzige Anliegen, der Weg zur Rettung. Und so bitte schenk noch uns die Glaubensfreiheit auch in unserem Land und sprich auch zu den Politikern, dass sie nicht alles mitmachen, was von oben diktiert wird, dass noch viele Menschen auch selber denken und sich nicht gleichschalten lassen, Herr. Lass auch uns mutig sein und nicht resignieren, sondern beten und arbeiten für dich. Amen. Amen. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Danke.